Kennst du das? Du musst irgendwo anrufen, zum Beispiel bei der Bank oder beim Arzt, und du hast gar keinen Bock drauf. Also mir geht es sehr, sehr oft so, dass ich irgendwo anrufen muss und ich mag es jetzt vor allem nicht so gerne, irgendwo anzurufen. Und dann geht die Warteschleifenmusik an und ich denke mir so, na toll, na großartig. Am liebsten wäre es mir, wenn einfach jemand rangehen würde und ich einfach schnell sagen könnte, was ich wollen würde. Und die Warteschleifenmusik geht an und nach 12 Minuten bricht der Anruf ab. Und ich denke mir so, jetzt muss ich da nochmal anrufen oder ich verschiebe es lieber auf morgen. Und heute geht es um den aaronitischen Segen, so wie wir heute schon in dem Vorprogramm gehört haben. Und in dieser Zeit, wo dieser Segen zu dem Volk gesprochen wird, befindet sich das Volk gerade in der 38-jährigen Wüstenwanderung. Und das sind auf jeden Fall mehr als 12 Minuten Wartezeit, die dort auf das Volk warten, weil sie wandern, um ins gelobte Land zu gelangen. Das heißt, 52.000 Menschen, die sich gerade aufmachen, um ins verheißene Land zu kommen. Und eigentlich ist es genau in dieser Zeit wichtig, dass das Volk sich stark an Gott hält und an ihm festhält und ja, ihn lobt und anbetet. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Das Volk befindet sich im geistlichen Mangel und es wird oft gesagt, dass sie einen sehr großen, starken Unglauben hatten und sehr viel gemurrt haben. Das Volk dreht sich also nur um sich selber und nicht um Gott und es schließt Gott ganz aus. Und in dieser Zeit bekommt Mose auf einem Berg von Gott den Segen zugesprochen, beziehungsweise sagt Gott den Segen zu Mose und sagt, Aaron soll ihn über das Volk sprechen. Und ich habe mir so gedacht, es wäre schon nice, wenn jemand plötzlich in der Warteschleife irgendwie sagt, hey, ich habe schon alles für dich vorbereitet, ich habe schon alles abgehakt. Aber das passiert meistens nicht. Aber hier wird das Volk einfach gesegnet oder bekommt von Gott das Zeichen, hey, ich bin da. Und ich möchte jetzt den Kontext noch vorlesen oder generell den Segen an sich. Ihr könnt es gerne auch hier mitlesen. Da steht, und der Herr redete mit Mose und sprach, sage Aaron und seinen Söhnen und sprich, so sollt ihr sagen zu den Israeliten, wenn ihr sie segnet. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. So sollen sie auch meinen Namen auf die Israeliten legen, dass ich sie segne. Segen ist etwas Gutes und alle guten Dinge sind drei. Deshalb werde ich den Segen in 3 Punkten beleuchten. Und ich möchte anfangen mit der Herr segne dich und behüte dich. Wie oft merken wir vielleicht, dass wir uns von Gott verlassen fühlen? Und deshalb spreche ich bei meinem ersten Punkt darüber, wie man wieder zum Segen zurückfindet. Am Anfang des Jahres durfte ich ein Gemeindepraktikum machen und ich hatte sehr, sehr stark auf dem Herzen, das in Wuppertal zu machen. Ich habe viel dafür gebetet, mich viel erkundigt und dachte mir so, ja, das ist der Weg, da will mich Gott in dieser Kirche haben. Kurz bevor ich dahin gegangen bin, hatte ich ziemlich hart mit mir zu kämpfen. Also es war unglaublich schlimm für mich, weil ich dachte, oh nein, jetzt muss ich dahin und das sind 6 Wochen und das ist echt ziemlich viel. Und ich habe mich echt innerlich sehr geweigert und gesträubt. Und ich bin dort angekommen und es war fürchterlich. Es hat geregnet und es war grau und wer Wuppertal kennt, das ist jetzt nicht die schönste Stadt. Und wenn man aus Marburg hier kommt, das ist echt nicht so ein Vergleich. Und ich war echt ein bisschen am Boden zerstört. Ich hatte Heimweh und ich dachte mir so, oh, ich würde am liebsten wieder nach Marburg und mit meinen Freunden unterwegs sein. Und dann relativ am Anfang hatte ich ein Telefonat mit meiner Freundin und sie sagte, hey Anne, bete doch einfach darüber. und bring das so vor Gott. Und ich war so, oh nein, ich will jetzt nicht. Warum muss jetzt da so eine christliche Antwort kommen? Ich habe irgendwie gerade gar keinen Nerv. Ich fühle mich von Gott verlassen. Ich fühle mich hier nicht wohl. Das ist alles eine Umgebung, wo ich überhaupt gar keine Lust habe, mein Praktikum zu machen. Und ich dachte mir dann aber so, okay, ich habe noch ein bisschen Verstand. Ich frage sie einfach, ob sie für mich betet. Und sie fing dann an, für mich zu beten. Und am Sonntag drauf gab es dann eine Predigt von dem Pastor, wo es um die Wüstenwanderung ging und um das Volk, das gerade murrt, weil es keine Lust hat auf das Essen, was Gott ihnen schenkt. Und der Kernpunkt war, übe deine dankbare Lebenshaltung. Weil auch wenn nicht alles so scheint, wie du denkst oder wie du dir es wünschst, Gottes Liebessprache ist Dankbarkeit. Und irgendwie hat mich das ziemlich getroffen, weil ich dachte so, jetzt habe ich schon die letzte Zeit eigentlich immer den Fokus auf das Negative gelegt und auf das, was mich stört und dabei gar nicht mein Augenmerk auf das Positive oder auf das, worüber ich dankbar bin, gelegt. Ich glaube, die Herausforderung in der Segens- und Beschützungsformel liegt vor allem darin, sich segnen und behüten zu lassen. Und ich möchte das gerne mal an einem Beispiel klar machen. Ich habe euch einen Regenschirm mitgebracht. Wenn ich jetzt mit diesem Regenschirm unter die Dusche gehen würde, dann wäre das ziemlich dumm. Weil das ganze Wasser, was eigentlich mich sauber machen soll, dass es mir wieder gut geht oder dass ich gut rieche, prallt an mir herab. Und das ist total sinnlos. Und ich glaube, oft bauen wir auch so einen Regenschirm in unserem Herzen auf. Und dieser Regenschirm, der hält dann die Fürsorge Gottes von uns ab, weil das Wasser, die Dusche, das, was von oben kommt, das lassen wir gar nicht an uns ran. Und der Regenschirm hält alles davon ab. Nun ist die Frage, wie wir diesen Regenschirm denn wegbekommen. Das Wort segnen wird in der Bibel mit Baruch übersetzt, was heilschaffende Kraft heißt. Und wenn man das auf Gott überträgt, heißt das, dass Gott den Segen schenkt. Und wenn das auf den Menschen gemünzt ist, heißt es Lobpreisen. Das heißt, wenn wir den Regenschirm also wegnehmen, dann segnet uns Gott und so können wir wachsen. Wir wachsen also, wenn wir Gott loben. Das heißt, unsere Aufgabe ist es, Gott zu loben. Es ist ein wahrhaftiges Geschenk von Gott, den Segen zu empfangen. Und wenn wir anfangen, mit Jesus zu leben, lernen wir, die Ehre letztendlich Gott zu geben und die Ehre und die Anerkennung dem wiederzuspiegeln, der es uns schenkt und dem wir alles verdanken. Aber nun möchte ich noch mal kurz den Segen beleuchten und noch mal klarstellen, was das richtig ist. Also Segen bedeutet, dass sich eine übernatürliche Kraft für uns einsetzt. Gott segnet nicht gegen sein Vorhaben und deshalb lernen wir, Gottes Wesen kennen, uns beschenken zu lassen. Der christliche Begriff Segen entspricht dem lateinischen Wort benedictio, was abgeleitet ist von bene, was so viel heißt wie gut. Und insgesamt heißt es dann eigentlich, dass jemand gut spricht über uns oder jemanden loben oder jemanden preisen. Das heißt, es ist ein reiner Gnadenakt und wir Menschen haben keine Vorleistungen zu bringen. Es ist also ein Schatz an Frieden, an Stärke, an reicher Ernte, an Glück, Geduld und der Zuversicht, der Herr ist mit dir. Zum einen widmet sich Gott in Güte zu uns, zu gewissen Gaben, aber zum anderen begegnet er uns auch persönlich. Das heißt, er offenbart sich dadurch als ein Gott, der es gut meint, der beschenkt, der an uns denkt und der nur das Beste für uns im Sinn hat. Durch das Segen und Empfangen entsteht dadurch eine Beziehung zu dem, der gibt. Und nicht ohne Grund steht auch bei dem Segen, der Herr segne dich. Gott möchte klar eine Beziehung mit dir aufbauen. Wenn ich Gott die Ehre gebe, dann tut sich für mich der Sinn des Lebens auf. Und ich lebe nicht nur für mich und aus mir selbst raus, sondern ich lebe in Beziehung. Um nochmal auf das Beispiel am Anfang zurückzukehren, von Wuppertal. Ich habe versucht, nach dieser Predigt Selbstverständlichkeiten als dankbares Geschenk zu nehmen und den Regenschirm beiseite zu legen. Und mir sind plötzlich so viele Dinge aufgefallen, an denen ich wirklich von Gott gesegnet worden bin. Und zwar war ich die einzige Praktikantin, die eine Gastmutter hatte und ein eigenes Zimmer. Ich musste für kein Essen bezahlen. Ich hatte alles, was ich brauchte. Und das andere war, ich habe in der Nähe von meinem Anleiter gewohnt. Der konnte mich immer mit zur Kirche nehmen. Das heißt, ich hatte gar keine Fahrtkosten. Und alle anderen Praktikanten waren immer sehr beschäftigt mit Bahnfahren. Und ich konnte relativ am Anfang Aufgaben in der Kirche übernehmen, wie zum Beispiel 50 Geschenke einpacken. Und ich liebe Geschenke einpacken. Und ich war so, ja, cool, es gibt Aufgaben in der Kirche, die mein Hobby sind. Das ist ziemlich schön. Ja, Hans-Peter Reuer bringt das Ganze nochmal schön auf den Punkt, das, was ich euch mitgeben will. Er sagt, ich gebe Gott die Ehre, indem ich sage, so stehe ich jetzt da. Ja, ich habe Träume und Wünsche, Herr, aber ich will mich nicht festklammern. Festklammern will ich mich nur an dir. Du magst mir die Träume geben oder nehmen. Bei dir will ich für immer bleiben. Und ich will dir danken für das, was ich jetzt bin. Hier steht klar nochmal Gott im Fokus und im Mittelpunkt und nicht ich. Dadurch möchte ich nochmal die Herrlichkeit Gottes ausdrücken und in den Fokus stellen. Aber ich möchte auch sagen, dass die Situation sich an sich in Wuppertal nicht geändert hat. Es war immer noch regnerisch und die Stadt ist immer noch nicht meine Lieblingsstadt. Aber ich konnte den Fokus darauf legen, wo mich Gott segnet oder für das, was ich dankbar bin. Und konnte somit die Heilskraft Gottes spüren und in den Blickwinkel nehmen. Die Heilskraft geht auch noch weiter in dem zweiten Abschnitt des Segens, wo steht, der Herr lasse sein Angesicht über dich leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Dieser Zuspruch ist ganz klar für mich ein Ja von Gott an mich persönlich. Und so heißt auch mein zweiter Punkt. Vor 2 Jahren habe ich Silvester bei meiner Freundin gefeiert und wir haben so Bibelkärtchen gezogen für das kommende Jahr. Die sollten sozusagen unsere Losung sein. Und ich habe den Zettel gezogen, der Herr lasse sein Angesicht über dich leuchten. Und ich wusste schon so ein bisschen, so eine Ahnung gehabt, was das jetzt so heißt. Aber ich war mir dann doch irgendwie nicht ganz sicher und habe dann meinen Papa gefragt. Und der meinte so, Anne, stell dir vor, ein Vater sieht das erste Mal das neugeborene Kind in der Wiege. Und er tritt zu ihm hin und beugt sich über die Wiege und sieht es mit strahlenden Augen an. Und er empfindet nichts außer Liebe. Und dieses Strahlen, das überträgt sich auf dieses Kind, weil dieses Kind so viele Spiegelneuronen hat, dass es einfach das nachahmt, was der Vater tut. Und es lacht und es strahlt und die beiden sind irgendwie eins. Und ich habe das so bewegt, das Bild, weil ich dachte, wow, wenn Papa Gott mich anguckt und sagt, Anne, ich strahle über dir und ich feiere dich ziemlich sehr und ich habe dich so lieb, ist das schon ziemlich krass. Also so ein Privileg, so eine Autorität, die wir von Gott zugesprochen bekommen und so was Positives, wenn einfach nur ein strahlendes Gesicht über allem steht, voller Stolz und voller Liebe. Bei diesem Text meint das leuchtende Angesicht Leben, Licht, Wärme, Sonne und das Privileg der aktiven Zuwendung von Gott. Die Zuwendung steht für die Freude der Gottesgemeinschaft, für die positive Verbindung zwischen Mensch und Gott. Ich habe sehr oft die Erfahrung gemacht, dass ich erst in Beziehungen gemerkt habe, wer ich so wirklich bin. Und genau in diesen Beziehungen ist mir klar geworden, was es eigentlich heißt, Mensch zu sein. Wir trauen uns oft nicht, das zu sein, was wir wirklich sind. Und wir wollen beeindrucken und können deshalb manchmal unsere Schwächen gar nicht so gut zugeben. Und bereits in Psalm 4, Vers 7 steht: Wer wird uns Gutes sehen lassen? Herr, lass leuchten über uns das Licht deines Antlitzes. Das heißt meiner Meinung nach, es gibt nichts, was ich tun könnte, damit mich Gott mehr liebt. Und es gibt nichts, was ich tun könnte, dass mich Gott weniger liebt. Ich möchte das gerne nochmal an einem kleinen Bild verdeutlichen. Und zwar in einer optimalen Beziehung von Vater zum Kind. Es ist so, dass wenn ein Vater das Kind sieht, so wie in dieser Wiege, das ist erstmal, dass der Vater nur Liebe empfindet. Und diese Liebe ist sozusagen die Basis. Und das Kind kann erstmal nichts tun, damit der Vater diese Liebe verleugnet. Oder es muss einfach nur sein. Und da ist diese Liebe vom Vater zum Kind. Trotzdem, wenn das Kind älter wird, erwartet der Vater, dass es sich zum Beispiel anständig in die Gesellschaft eingliedert oder der Vater erzieht das Kind oder will, dass es sich auch benimmt. Und so stelle ich mir das auch vor mit dieser bedingungslosen Liebe von Gott zu uns, dass diese Basis an Liebe erstmal als Fundament da ist, aber dass es jetzt auch kein Freifahrtschein ist, dass wir tun und lassen können, was wir wollen und ja, da irgendwie tun und lassen können, was wir wollen, genau. Zusätzlich verspricht uns Gott in diesem Segen auch noch den Frieden, beziehungsweise verspricht es dem Volk, aber dadurch auch uns. Die Gnade Gottes veranschaulicht die guten Gedanken Gottes über das Volk und er ist innerlich dem Gesegneten zugewandt und bringt dies durch sein Handeln zum Ausdruck, indem er ihm Frieden schenkt. Wenn hier von Frieden die Rede ist, dann bedeutet das Wohlstand, Vollständigkeit in allem, Gesundheit, Ganzheit und vollkommene Zufriedenheit im Sein. Die Teilhabe am Frieden verspricht automatische Gaben des Heils. Am Anfang, als ich am MBS angekommen bin, war ich sehr lebendig und lebensfroh und total aktiv. Und mit der Zeit gab es dann auch Gruppen, wo ich ein bisschen ruhiger war oder ein bisschen zurückgeschlossen. Und die Menschen haben gefragt: Anne, was ist eigentlich los? Ist alles in Ordnung bei dir? Und dadurch hat sich dann der Satz in meinem Kopf entwickelt: Wenn ich nicht lustig bin, dann wollen die Menschen mich nicht in der Gruppe haben. Das heißt, ich habe mich bemüht, jedes Mal irgendwie lustig zu sein, lebendig zu sein, fröhlich zu sein und habe mir manchmal sogar auch schon Witze davor überlegt, die ich so aus dem Petto bringen könnte. Und das war unglaublich anstrengend. Vielleicht können das von euch ein paar nachvollziehen, vielleicht auch andere nicht, weil Menschen sind einfach unterschiedlich, aber das war einfach mein Problem in der Zeit. Und ich dachte, ich muss daran was ändern. Und dann habe ich mit meiner Mentorin geredet und wir haben den Satz entwickelt: Ich muss keinen Spaß bringen, um dabei zu sein. Ich darf so sein, wie ich bin und das ist völlig in Ordnung. Ich bin für meine Bedürfnisse verantwortlich und die anderen sind für ihre Bedürfnisse verantwortlich. Und ich habe gemerkt, wenn ich in Gruppen war und die Leute gefragt haben, was ist los, Anne, dann hatte ich irgendwie einen Frieden darüber und habe gesagt, hey, mir geht's gerade nicht so gut oder ist gerade nicht dran. Und ich war irgendwie Teilhaberin dieses Friedens, den Gott hier verspricht. Den Frieden über mich selber, in meinem Sein und den Frieden über die ganze Situation, dass Gott mich so will, wie ich bin. Wie wirkt sich jetzt nun der Segen in der Zukunft aus? Darum geht es jetzt in meinem letzten Punkt, und zwar der Segen über Generationen hinweg. Im letzten Abschnitt steht: Und so sollen sie meinen Namen auf die Söhne Israels legen, und ich werde sie segnen. Ich habe mich erstmal gefragt, was heißt es überhaupt, den Namen auf jemanden legen? Und ich habe herausgefunden, es ist davon die Rede, dass Gottes Name auf das Volk einwohnt. Das heißt, Gott zieht in uns ein. Und das ist schon ziemlich cool. Gottes Name wohnt in uns und darüber hinaus segnet er uns noch. Und ja, was hat das jetzt mit Generationen zu tun? Und ich habe wieder eine kleine Geschichte. Und zwar hat meine Oma vor kurzem die Diagnose bekommen, dass sie Brustkrebs hat. Und ich kam dann mit nicht so gut klar. Und ich habe dann zu ihrem Geburtstag angerufen, habe sie gefragt, wie es ihr damit geht. Und sie meinte so: Ja, Anne, Gottes Plan ist einfach so, ich versuche jetzt noch so viele Leute wie möglich zu missionieren und zu evangelisieren. Und ich weiß, ich komme in den Himmel und da warten die ganzen Engel auf mich. Und die freuen sich schon drauf. Und wir sind ja auch eh nur zu Besuch auf dieser Erde. Das heißt, mein Zuhause ist im Himmel. Und ich war so: Okay, krass, coole Einstellung für deine Diagnose. Und ich kann mich erinnern, dass meine Großeltern sehr oft früher gesagt haben: Ja, wir wissen nicht, ob wir nächstes Mal wiederkommen. Wenn Gott will, dann besuchen wir euch wieder. Und ich dachte immer so: Das ist total bescheuert. Ihr seid noch so jung, als ob ihr nächstes Mal nicht wiederkommt. Und ich habe dann aber irgendwie gemerkt, es geht doch schneller als erwartet und die Situation kann sich ändern. Was ich für mich mitnehmen konnte, ist, dass meine Oma so eine krasse Ewigkeitsperspektive hatte. Und ich lebe aktuell sehr stark in dieser Ewigkeitsperspektive. Ich liebe es zu wissen, dass ich hier nur zu Besuch bin und dass ich jetzt hier noch Sachen machen kann für Gott, aber dass er auch im Himmel auf mich wartet. Und ja, so konnte meine Oma sozusagen positive Hoffnung weitergeben und ihren Glauben über Generationen hinwegtragen. Also ich fühle mich unglaublich geprägt von ihr und sehe sie sehr stark als Vorbild. Ein weiteres Beispiel ist der Mann Abraham aus der Bibel. Gott verspricht ihm, dass er ein großes Volk haben wird und sehr viele Nachkommen. Und im menschlichen Sinne war das sehr unwahrscheinlich, weil seine Frau keine Kinder kriegen konnte. Aber was Abraham in dieser Situation macht, ist, auf Gott zu vertrauen. Und dieses Vertrauen in Gott öffnet die himmlische Dusche für Abraham. Eine Dusche voller Segen, nicht nur für sein Leben, sondern auch für das seiner Nachkommen. Und so wie meine Oma oder wie Abraham kannst du auch die nächsten Generationen prägen, wenn du mit deinem Leben Gott voll und ganz vertraust und mit ihm durch dick und dünn gehst. In 2. Korinther 9, Vers 6 schreibt Paulus an die Gemeinde in Korinth: Ich meine aber dies, wer da kärglich sät, der wird auch kärglich ernten. Und wer da sät im Segen, der wird auch ernten im Segen. Also wir sollen den Reichtum Gottes verstehen und annehmen. Gott beschenkt uns mit Gaben und Talenten und alle ergeben dann das große Ganze. Gott schenkt uns Zeit, schenkt uns Menschen, damit wir Segen sein können und die Menschen dazu benutzen, dass wir Gott in ihnen stark werden lassen. Also lasst uns ein Segen über Generationen hinweg sein. Ja, lasst uns segnen und den Segen weitergeben. Um das Ganze jetzt nochmal zusammenzufassen: Zu Beginn sprach ich davon, dass wir manchmal einen innerlichen Regenschirm aufbauen und die Fürsorge Gottes an uns herabprallen lassen. Dabei will uns Gott mit seinem Segen nur Gutes schenken. Es ist ein Schatz an Frieden, Stärke, Glück, reiche Ernte, Geduld und der Zuversicht: Der Herr ist mit dir. Unsere Aufgabe kann in diesem Feld sein, Gott zu loben und zu danken in den Situationen, wo wir drin stecken. Dann ging es weiter mit der bedingungslosen Liebe vom Vater zum Kind. Der Vater, der sein Kind anschaut und das Angesicht über ihm leuchtet. Es ist das Ja zu mir von Gott, der mit dem Frieden des Herrn im vollkommenen Sein gekrönt wird. Und zu guter Letzt wohnt der Name Gottes in uns, der uns befähigt, den Segen über Generationen hinwegzugeben. Ich lade dich ein, nun mit Gott ins Gespräch zu gehen und ihn zu fragen: Herr, was möchtest du mir schenken, damit ich es weitergeben kann? Herr, was hast du mir bereits geschenkt, das ich bisher noch nicht entdeckt habe? Möchtest du Gott aber einfach auch dafür danken, was er schon dir geschenkt hat? Wir werden jetzt gleich Lobpreis haben und die Fragen werden noch dastehen und du kannst gerne beten und mit Gott reden. Ich möchte noch zum Schluss beten. Danke, Jesus, dass du da bist und dass du in uns wohnst. Danke, dass wir den Heiligen Geist haben, dass wir so beschenkt sind von dir, von deinem Frieden, von deiner Geduld, von deinem Zuspruch für uns. Danke, dass du bei uns bist und dass du durch uns lebst, dass du dein Angesicht über uns leuchten lässt und danke, dass die Leute sehen können, wenn wir dich haben. Ich möchte dich jetzt bitten, dass du die Herzen öffnest, dass du die Leute bewegst, dass du uns erweckst und uns Bilder schenkst und Dinge, wofür wir dankbar sein können, wo wir aber auch Sachen noch nicht sehen. Herr, segne uns und die kommende Zeit. Amen.